Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wann haben Sie das letzte Mal etwas repariert, das nicht mehr richtig funktionierte, aber zum Entsorgen eigentlich zu schade war? Ein Loch im Strumpf oder ein Radio mit Wackelkontakt? Vielleicht gehen Sie auch in Repair-Cafés, wo unter Anleitung ein fast schon aufgegebenes Gerät wieder zu neuem Leben erweckt wird. Oder siegt doch die Bequemlichkeit oder der Reiz des Neuen? Das Reparieren kann eine Strategie für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit sein, hat aber auch politische Hintergründe. Das Technikmuseum Berlin und der Verein Deutscher Ingenieure haben auf der Tagung Reparieren, Improvisieren, Rearrangieren, eine Technikgeschichte des Unfertigen, vergangene und aktuelle Kulturen des Reparierens untersucht. Cornelius Wüllenkemper war dabei.
Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts kursierte in Deutschland ein Haushaltsratgeber, der gezielt Frauen anwies, wie die Innenräume ihres Eigenheims zu tapezieren seien. Die Diskussion um das Reparieren, Bewegungen, die durchs Selbermachen Ressourcen sparen, den Konsum einschränken oder einfach sich selbst ermächtigen wollen, sind so alt wie die Warenwelt selbst, meint Stefan Krebs, Technikhistoriker an der Universität Luxemburg.
Wir können das schon sehen in der Zwischenkriegszeit, wo es eine ganz starke Do-it-yourself-Kultur im Bereich des Reparierens, des technischen Reparierens gab. Da wurden Automobile repariert, da wurden Radios repariert. Es gibt dann in den 70er, 80er Jahren diese Diskussion, einerseits angestoßen von der aufkommenden Umweltbewegung, aber auch wieder sozusagen von diesen konservativen Kräften, auch die sozusagen dazu aufrufen, dass wir uns eben nicht zum Konsum und Wegwerfen hinreißen lassen sollen, sondern uns mehr um die eigenen Dinge kümmern müssen, sowohl individuell, aber auch als Gesellschaft. Und diese Dinge kommen jetzt alle wieder, sodass man also eigentlich von einer Konjunktur immer so in Wellen von dieser Diskussion ausgehen muss.
Das Reparieren war die Basis für die Ausbreitung der Konsumtechnik und hat zugleich neue Branchen geschaffen. Fließendes Wasser in Privatwohnungen hätte sich ohne Klempner, die das lecke Rohr flicken, niemals verbreiten können. Gleiches gilt für die ersten Fernseher oder elektrische Haushaltsgeräte, die bei ihrer Markteinführung oft äußerst reparaturanfällig waren. Heike Weber ist Historikerin an der Technischen Universität Berlin und eine der Organisatorinnen der Tagung.
Das heißt, wir haben eben so bis in die 70er Jahre ein ganzes Feld von neuen Reparaturberufen, die auch entstehen. Die Geschichte ist also nicht ganz so einseitig. Und sie wird in dem Moment einseitiger, wo das Reparieren eben durch steigende Lohnkosten enorm teuer wird und umgekehrt die globale Massenproduktion Neuanschaffungen wesentlich verbilligt hat.
Während das Reparieren von technischen Konsumgütern sich immer weniger lohnte, entstand zugleich ein neues Marktsegment des Selbermachens. 1968 eröffnete im pfälzischen Bornheim der erste kombinierte Bau- und Gartenmarkt Europas. Eine Branche, die sich bald zu einem milliardenschweren Geschäft entwickelte, Heike Weber.
Die Do-it-yourself-Bewegung, die fängt ja schon in den 50er Jahren an. Und man darf nicht unterschätzen, dass sie immer schon eine sehr vom Konsum geprägte Kultur war. Jetzt kommt der Werkzeugkoffer in die bürgerlichen Haushalte und auch der bürgerliche Mann legt Hand an, fängt an zu tapezieren, zu reparieren, das Auto zu reparieren, Ähnliches zu bohren, zu sägen und so weiter und so fort. Und dafür braucht er natürlich viele Utensilien und die kauft er in den entstehenden Baumärkten.
Heute vermarkten Baumärkte Werkzeuge längst auch gezielt an die weibliche Kundschaft, so Heike Weber. Die Technikgeschichte des Reparierens und Selbermachens ist immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Historikerin Reinhild Kreis beschäftigt sich mit Reparierkulturen in Ost- und Westdeutschland. Zwar habe das Selbermachen in der DDR eine größere Rolle gespielt, während in der Bundesrepublik das Warenangebot und die Bedeutung von Modewellen größer gewesen seien. Dennoch, betont Kreis, sei Mangelwirtschaft bei weitem nicht der einzige Grund, wieso Menschen Dinge reparieren.
Einer ist, dass es Spaß macht, also dass es einfach Freude bereitet, Hobby ist. Und zum anderen aber auch, was gesellschaftliche Erwartungshaltungen angeht. Also das, was auch erwartet wird von zum Beispiel einer guten Hausfrau oder einem echten Mann oder von jemandem aus gebildeteren Schichten oder jemand aus einem Handarbeiterzusammenhang kommt oder sowas. Also da gibt es durchaus unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungshaltungen, die durchaus auch Druck ausüben. Also das heißt, diese Interpretation DDR gleich Mangelgesellschaft ist nicht falsch, aber ist auch nicht die ganze Geschichte.
Reinhild Kreis hat Erfinderwettbewerbe wie Jugend forscht im Westen und Messe der Meister im Osten untersucht. In beiden Fällen ging es darum, das kreative Potenzial von Jugendlichen zu fördern und so die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu steigern. Die sogenannte Bricolage, das Basteln als Schnittstelle zwischen Reparieren und Neuerfinden, wurde also sowohl im Westen als auch im Osten gefördert. Außerhalb technischer Wettbewerbe hat die Bedeutung des Reparierens im Alltag seither dagegen abgenommen. Davon ist Reinhild Kreis überzeugt.
Wir haben es nach wie vor im Kleidungsbereich mit Fast Fashion zu tun. Ich kenne keine Teenager, die ihre Schuhe zum Schuster bringen würden, um die zu reparieren. Es ist nach wie vor, glaube ich, nicht besonders schick, mit einer geflickten Hose oder mit gestopften Strümpfen irgendwo hinzugehen. Ich weiß ja nicht, wer überhaupt noch Stopfgarn oder Stopfnadeln zu Hause hat. Dinge, die wertvoll sind, die lässt man, glaube ich, nach wie vor häufig reparieren. Aber für viele ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, schwierig. Die Kenntnisse sind nicht da. Und ich glaube, für viele ist einfach dann doch auch der Sieg der Bequemlichkeit da, zu sagen, eigentlich wäre es gut, wenn man etwas reparieren würde oder es reparieren könnte. Aber bequemer ist es vielleicht manchmal dann auch, es einfach irgendwo neu zu kaufen.
Trotz der Nachhaltigkeitsdebatte oder krisenbedingter Lieferengpässe diagnostiziert die Wissenschaft gegenwärtig keinen deutlichen Trend zum Reparieren. Ausgenommen davon sind unter anderem Hightech oder besonders wertvolle Produkte. Die preiswerte globale Massenproduktion, aber auch die zunehmend komplizierter zu reparierenden Technologien stehen einer ressourcenschonenden Do-it-yourself-Kultur entgegen. Deswegen wird im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und auch auf EU-Ebene ein Recht auf Reparatur gefordert. Die Gehäuse von Geräten müssen sich demnach öffnen lassen und die Hersteller Konstruktionspläne und Ersatzteile ihrer Produkte zur Verfügung stellen. Aber ist das Reparieren überhaupt immer der nachhaltigste Umgang mit Konsumgütern? Darüber wurde auf der Tagung intensiv debattiert. Die Verfechterinnen der ökologischen Kreislaufwirtschaft betonen, dass schädliche Produkte auch schädlich bleiben, wenn man sie lange benutzt, ob Smartphones oder umweltbelastend hergestellte Kleidungsstücke. Anstelle des energieaufwendigen Recyclens fordern sie eine möglichst vollständige biologische Kreislauffähigkeit aller Produkte. Die Vertreter der Reparaturbewegung halten dagegen, dass jeder Konsumverzicht Ressourcen und damit auch Entsorgung einspart. Und nicht zuletzt zeige die Reparatur eine Wertschätzung gegenüber dem Gegenstand. Erst wenn man ein Produkt repariert, so die Überzeugung, gehöre es einem ganz.